Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute müsst ihr mal wieder nur mit mir vorlieb nehmen. Oscar ist mitten in der WM Trainingslager. Aber auch wenn der Top 14 Rückblick und Ausblick dann entsprechend noch eine Woche warten muss, haben wir spannende, kontroverse Themen. Oder habe ich spannende, kontroverse Themen für euch, denn die Pro D2, die beste Liga der Welt, keine Frage, macht mal wieder Pro D2-Dinge und die kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vorher zwei Nachrichten aus deutscher Perspektive. Erik Marx, zweite Reihe Stürmer von Wann, hat es auf die Shortlist für den Lock der Saison der zweiten Liga von oder der vergangenen Zweitligasaison geschafft. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er gewinnt. Ihr könnt abstimmen über die MyRugby-Seite von der LNR, also des französischen Ligaverbands, damit wir natürlich dort eine deutsche Vertretung hätten. Das wäre doch schön. Eine deutsche Vertretung gab es in der Top 14 noch, in der ersten Liga. Robert Mohr war ja die vergangenen Jahre oder seit einer Weile Sportdirektor von La Rochelle. Er hat gestern Dienstag etwas überraschend seinen Abschied bekannt gegeben, wohl auf eigenen Wunsch. Hat ja von 2002 bis 2012, meine ich, also insgesamt 10 Jahre, für La Rochelle gespielt, unter anderem auch als Kapitän, war dann zwischenzeitlich Sportdirektor von Herrn Dr. Wild von Stade Français oder bei Stade Français und ist dann wieder zuerst als Recruiting-Beauftragter und dann als Sportdirektor nach La Rochelle zurückgekehrt. Und jetzt auf der Suche nach einem neuen Kapitel seines Lebens, wobei wir ihm natürlich alle Daumen drücken. Die Club-WM, die groß angekündigte, wird wohl auf 2030 verschoben. Denn es gibt ja ganz klar das Problem, es würde ja am Ende der Saison 27-28 stattfinden und die ist ja aufgrund der WM 2027 in Australien schon überdurchschnittlich lang und das ist natürlich ein Problem für die Spielergesundheit und ein weiterer Faktor, der angeführt wird, der sicherlich aus Sicht der Funktionäre etwas entscheidender war, die Reisekosten aufgrund der anhaltenden Angriffe im Iran, lassen die Reisekosten etwas explodieren und das möchte sich der ein oder andere Funktionär dann doch nicht gönnen. Ich meine, aus Fansicht weiß ich nicht, ob diese Club-WM wirklich ja so einen großen Mehrwert hat, einen sportlichen ohnehin nicht. Es ist am Ende des Tages diese große Diskussion, die ja immer mal wieder hochkocht seit dem Champions Cup-Finale. Würde Bordeaux gewinnen? Würden die Hurricanes gewinnen? Ich muss am Ende sagen, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Es ist halt nicht wie eine Champions League. Es ist nicht wie Super Cup, also nicht mal wie Super Cup. Und im Fußball ist das Konzept Club-WM seit Jahrzehnten gescheitert und auch die vergrößerte Club-WM ist gescheitert. Rugby League hat damit einen gewissen Erfolg, aber es ist jetzt auch nicht das Highlight des Kalenders und ich muss ganz offen sagen, ich hätte dann lieber ein klassisches Champions Cup Finale. Weil das Problem bleibt ja bestehen. Du hast ja im Champions Cup ja die südafrikanischen Teams und so weiter und so fort, klar, aber du hast ja trotzdem zwischen den Teams gewachsene Rivalitäten, gewachsene Strukturen, gewachsene Konkurrenz. Und es interessiert dich, ob La Rochelle gegen Leinster gewinnt, weil die Teams sich so oft in den letzten Jahren gegenübergestanden haben und sie diese Rivalität haben. Oder ob Toulouse gewinnt oder Saracens oder Toulon Saracens vielmehr. Das sind ja gewachsene Rivalitäten und du sitzt da und denkst, ja, das holt mich ab. Holt mich ein, wie auch immer, Toyota Red Rockets, ich weiß nicht, ob die so heißen, aber J-League-Team gegen, also ich schätze sogar ein J-League-Team gegen Super-Rugby-Team könnte sogar auch spannend sein. Dort gibt es ja zumindest gewisse oder eine gemeinsame kulturelle Sphäre, gefühlt zumindest aus Außenseiterperspektive, zwischen Australien, Neuseeland, Japan. Das ist ja gefühlt eine, da gibt es ja gewisse Überschneidungen, wirtschaftlich vor allem natürlich, aber Das kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, aber ob am Ende die Waratahs gewinnen oder Toulouse, ja, also nichts für ungut, aber da hängt mein Herz nur wirklich nicht dran. Und das ist das große Problem bei Sport natürlich. Wenn keine Leidenschaft dahinter ist, warum macht man es dann? Ne? Ist ja. Ich sehe da ehrlicherweise für mich nicht den großen Mehrwert. Von daher, wenn sie es verschieben und auch auf unbestimmte Zeit verschieben, dann ist es so. Aber Stand jetzt sieht es nach 2030 aus. Ich meine, es ist natürlich auch ein kleines bisschen Thema. Rugby will ja dabei bleiben, dass sie gerne in jedem Jahr einen großen Wettbewerb hätten. Bis jetzt war ja der Kalender irgendwie im Sommer immer WM, also 15er WM, 7er WM, Lions Tour und Olympische Spiele. Nicht in der Reihenfolge, aber diese vier großen Ereignisse. Aber das Problem ist natürlich, mit der Lions Tour holst du auch nur eine gewisse Fan- oder Anhängerschaft ab. Der durchschnittliche Franzose oder der durchschnittliche Argentinier interessiert sich doch. War Argentinien, ja gut, die spielen gegen die Lions, okay. Vielleicht liege ich einfach komplett falsch, wer weiß. Aber der durchschnittliche Franzose interessiert sich doch nicht für eine Lions-Tour. Und dann stattdessen zu sagen, ja, aber guck mal, wir haben hier die Club-WM und da ist dein Verein dabei. Wobei, ich meine, dieses Thema Nord gegen Süd, das wird ja immer so hochgepusht. Und ich muss halt ganz offen sagen, ich kenne niemanden, der ein sogenanntes Nord-Team unterstützt, der diese Rivalität in irgendeiner Form spannend findet. Das ist ja schon, meine, das war ja schon bei der Einführung der WM eigentlich so, dass die südlichen Hemisphäre-Teams gesagt haben, ja, aber wir brauchen diesen Wettbewerb, um uns zu messen. Und die nördlichen Hemisphäre-Teams gesagt haben, ja, brauchen wir nicht, wir haben schon Six Nations. Wofür brauchen wir das denn? Juckt. Offensichtlich haben sie sich dann durchringen können. Aber das ist ja dieses gleiche Thema. Und ich glaube, die südlichen Hemisphäre-Teams, auch aufgrund der Kolonialgeschichte, haben ein viel größeres oder einen viel größeren Zusammenhalt untereinander, als es die nördlichen Hemisphären-Teams haben, und diese Rivalität ist einfach, glaube ich, sehr, sehr einseitig. Ja, zumindest mein Eindruck. Zumindest habe ich keinen Schotten bis jetzt getroffen. Und ich meine, ich kenne eine begrenzte Anzahl von Schotten, aber trotzdem, die sagen, ja, also es ist mir super wichtig, dass der Norden am Ende vor dem Süden liegt. Ich unterstütze England, wenn es heißt, dass der Norden gewinnt. Es fällt mir schwer zu glauben, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, muss natürlich auch in Fairness sagen, es ist ja auch nicht Teil dieses Podcasts, aber wenn man schon mal hier ins Schwatzen kommt, ich habe kein einziges Nations Cup-Spiel gesehen, es hat mich null interessiert. Ich werde es auch in Zukunft nicht gucken. Meine November gucke ich vielleicht irgendwas, aber wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht, wenn Pro D2 überschneidet. Aber am Ende des Tages, also sorry, aber ich finde es so ein bescheuertes Konzept. Also es nervt mich wirklich. War ja vorher, dachte ich ja immer schon, es langweilt mich, jedes Jahr die gleichen Teams zu sehen. Frankreich-Neuseeland ist spannend, wenn es nur alle 3 Jahre stattfindet. Frankreich-Neuseeland jedes Jahr ist nicht spannend. Und dadurch, dass wir ja ohnehin schon nur diese begrenzte Anzahl von internationalen Teams haben, war das ja ohnehin schon hart an der Schmerzgrenze. Und diese Schmerzgrenze haben sie mit Vollgas eingerissen. Also da haben sie ein großes Batzen TNT an diese Schmerzgrenze rangeführt und sie aber sowas von eingerissen. Und es langweilt mich. Ich will nicht jedes Jahr die gleichen Spiele sehen. Juckt mich null. Das ist ein bisschen paradox, wenn man sagt, ja, aber Top 14 ist ja irgendwie das gleiche. Aber ja, Top 14 sind wenigstens 14 Teams. Und da ist jedes Jahr zumindest ein neues dabei. Das meistens nicht gewinnt, aber zumindest ein bisschen. Und wenn mich das nicht interessiert, kann ich immer noch Top-Rugby in der Pro D2 gucken oder in der dritten Liga. Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn wir irgendwie nochmal einen Pokalwettbewerb oder so hätten, aber unterhält mich trotzdem. Ich kann mir meine Variation holen. Diese Variation kann ich mir im internationalen Rugby kaum holen. Weil, ja, natürlich kannst du sagen, du kannst in Hongkong Chile gucken, aber wer macht das denn ernsthaft? Also warum soll. Also. Das ist für mich so dieses, mir fällt halt wirklich schwer, und das ist generell so ein Thema. Ich gucke keinen Sport, wenn mein Herz nicht irgendwo, wenn ich nicht irgendwie eine Beziehung zu irgendeiner Team, einem der Teams habe. Und bei der WM ist es auch noch anders. Na, es ist ja schon so, dass bei einer WM du sagst, ja, bei der WM gucke ich. WM gucke ich ein, zwei Spiele mehr, da geht es um dieses große Ganze und aber welche Verbindung habe ich denn zu Chile oder Hongkong? So, was ist denn für mich der Grund, dieses Spiel zu schauen? Naja, ganz weit abseits des Themas des Podcasts. Ich bin gespannt. Könnt ihr natürlich gerne schreiben auf Instagram unter blablabla-rugby-pod, wie falsch ich liege. Ich habe mich ja schon mit dem ein oder anderen Thema in diese Richtung ein bisschen in die Nesseln gesetzt bei euch, aber ich kann es nicht ändern. Es geht nicht mal um rational und emotional. Es juckt mich einfach nicht. Es juckt mich einfach nicht. Es ist halt einfach Punkt. Ne? Oder ist auch kein, ja, aber die Spiele waren wirklich gut. Ja, vielleicht. Juckt nicht. Ist ein bisschen unfair, aber ja, vielleicht auch keine Dinge, die man in einem Rugby-Podcast normalerweise so sagt. Aber was weiß ich, der Fokus dieses Podcasts war schon immer nischige Zweit- und Drittliga-Teams. Und vielleicht das auch als Überleitung. Swoy Angoulême! keine riesige Nachricht, auch keine riesige Überraschung, haben angekündigt, die Arbeiten am eigenen Stadion weiter durchzuführen. Man will dieses Projekt ja in mehreren Phasen weiterführen. Nachdem man jetzt die vierte Tribüne, die ja eigentlich keine vierte Tribüne im klassischen Sinne ist, für die, die es nicht wissen, das ist ja eigentlich, haben sie die alten Stehplätze, die da waren, diese Freifläche mit einer großen Betonstruktur überdacht, also die steht auf Stelzen und da sind oben VIP-Plätze drin und ein paar Sitzreihen. Und unten sind aber weiter die Stehplätze. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber es scheint zu funktionieren. Sie hatten ja schon vorher angekündigt, dass wenn das fertig ist, sie sich an die Haupttribüne machen und die renovieren und vergrößern und das werden sie jetzt tun. Prinzipiell eine gute Sache. Muss auch einfach sagen, dass dieses Stadion, das Chancy in den letzten Jahren fast kontinuierlich ausverkauft war. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Das war ja sehr, sehr erfolgreich. Nicht nur in der Saison, wo sie erfolgreich waren. Ist auch so eine Stadt, die so ein bisschen, oder zwei Städte, die so ein bisschen, wo es so ein bisschen auf und ab geht, hatten ja so ein bisschen, ja, Wachstumsboom, muss man sagen. Sie hatten ein sehr erfolgreiches Comic-Festival, das jedes Jahr Leute rein in die Stadt gelockt hat. War nach Paris der zweitwichtigste Standort der französischen Animationsbranche und war dabei, Paris abzulösen, weil ja, Paris einfach viel zu teuer ist. Und selbst die gut bezahlten Animateure sich gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an. Aber jetzt ist natürlich, das Comic-Festival hat sich nicht wirklich von der Pandemie erholt und die Animationsbranche ist aktuell natürlich in diesem Kampf mit KI-Animationen und ist natürlich auch so ein bisschen auf Halt, bis man wirklich weiß, wie es da weitergeht. Ich habe immer gesagt, eigentlich ist es ein richtig guter Standort für ein Rugby-Team. Junges, gut verdienendes Familienpublikum, das nur bedingt Alternativen oder Unterhaltungsalternativen hat. Da steht jetzt natürlich so ein kleines bisschen in den Sternen, aber ich wüsste eigentlich nicht, warum Swoy Angoulême nicht weiter auf Wachstumskurs sein sollte. Man darf ja auch wirklich nicht vergessen, wie jung der Verein eigentlich ist. Aber das tut man ja dann doch relativ regelmäßig. Und Montauban haben sich entschieden, die temporären Sitze hinter den Torstangen zu intemporisieren, ist das ein Wort, ein wenig dauerhafter zu gestalten und die Stadionkapazität ein wenig zu vergrößern. Das ist immer noch unter dem, was sie früher war. Ich glaube, wir sind jetzt bei 6.500, 7.000. Früher war die Kapazität ja mit dem alten Velodrom noch bei 12.000 ungefähr. Von da sind wir immer noch bei einer vernünftigen Größe. Damit kann man absolut arbeiten. So, und Stadion ist eigentlich ja, die Überleitung zum großen Thema der Woche, der große Aufreger der Woche. Und wenn ihr wisst, es geht um Stadion, es geht um Pro de Deux und Kontroverse, dann muss man sicherlich kein Genie sein, um zu wissen, wenn man ein bisschen sich mit der Prodidur beschäftigt, also es geht bestimmt um Nizza. Und wer auch immer das geraten hat, ihr habt recht, es geht um Nizza. letzte Woche Freitag war die Mitgliederversammlung von dem letzten Jahr umbenannten Nizza Rugby. Und die schockierende Nachricht war, dass sowohl Jean-Baptiste Aligier, der Präsident der SASP, vormals Präsident der SASP von Biarritz, beziehungsweise Biarritz in Klammern Lille Olympique, und vormals in die tiefe Stürzer von Agen und unter anderem Victoria Berlin, aber das ist ein anderes Thema, sich entschieden hat, nö, das mache ich nicht weiter. Und damit es vollständig ist, ist auch der Präsident der Amateur- oder des Stammvereins mit zurückgetreten. Da bitte ich um Entschuldigung, dass mir sein Name gerade nicht einfällt. ja, folgendes Thema. Nizza hat seit einer Weile einen neuen Bürgermeister. Eric Ciotti. Eric Ciotti ist ein ultrarechter Spinner. Es kann man auch gar nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass jeder rechte Politiker ein Spinner ist, aber Eric Ciotti ist einer. War ja ursprünglich mal unter anderem Vorsitzender der Republikan, was das Äquivalent zur CDU eigentlich ist. Und aufgrund zu Meinungsverschiedenheiten zur Zusammenarbeit mit bestimmten Parteien, wo er sehr dafür war, aber seine Partei sich dagegen entschieden hat und die Partei ihn dann als Vorsitzenden abgewählt hat, hat er sich mehrere Stunden in der Parteizentrale in Paris verbarrikadiert, musste mit einer Spezialeinheit rausgeholt werden, wurde daraufhin als Bürgermeister von Nizza gewählt, weil natürlich großes Wahlkampfthema ist diese Straße am Strand, auf der nicht mal zwei Autos nebeneinander passen, nur eine Fahrradstraße oder nicht. Alles Themen, die man als Berliner ja sehr gut kennt. Naja, in jedem Fall, Eric Ciotti hat einiges gemacht, hat nachdem Nicolas Sarkozy, also nachdem er verurteilt wurde und seine Gefängnisstrafe antreten musste, also am Tag, als er die Gefängnisstrafe angetreten hat, hat er sich entschieden und verkündet. Übrigens, der Platz vor dem Polizeihauptquartier ist jetzt der Place Nicolas Sarkozy, weil natürlich, logisch, was denn sonst? Aber aller Spinnerei, und es ist viel Spinnerei dabei, hat er eine Sportpolitik, die ich durchaus vertreten kann. Ich möchte mich eigentlich sonst gar nicht mit ihm allgemein machen, aber die Sportpolitik kann ich vertreten, weil er hat nämlich gesagt, ja guck mal, Nizza hier, wir haben keine Sportflächen, kennt man als Berliner auch, von vielen Städten wahrscheinlich. Wir haben keine Sportflächen, wir haben viele unsinnige Subventionsprojekte und warum finanzieren wir mit Steuergeldern private Gewinne? Finde ich ja absolut richtig, das war ja gerade beim Thema Biarritz mal immer meine gesamte Linie. Private oder öffentliche Gelder sollten keine privaten Gewinne finanzieren. Aber jetzt hat er dann entschieden, und das war eine der cleversten Entscheidungen, von der ich überhaupt nicht verstanden habe, weshalb sie überhaupt nötig ist. Punkt Nummer 1. Die Olympischen oder die Eishockey-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele werden nicht im Fußballstadion von Nizza stattfinden. Weil natürlich nicht. Also sorry, aber ich meine, seine Begründung war nicht, dass das eine unsinnige Idee ist, was es ist, sondern dass das IOC gesagt hat, naja, ihr könnt nicht nur Eishockey haben, ihr müsst alle Eiswettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen haben. Und das hätte bedeutet, dass sie einige Hallen gerade für hier Eisschnelllauf hätten bauen müssen, und das wollten sie nicht. Und dann gesagt haben, nee, da machen wir lieber gar nichts. Was ich ja finde, insgesamt gerade für die Olympischen Winterspiele, wahrscheinlich eine gute Entscheidung ist. Hat sich entschieden, die Subvention beim OGC Nice ein wenig zurückzufahren. Auch das ist eine super sinnvolle Entscheidung. Ich meine, das ist mit Ineos ein sehr, sehr reicher Konzern im Hintergrund. Ja, die wollen den Verein verkaufen, ich weiß. Und das Management ist spannend. Aber auch darüber haben wir diesen Podcast, glaube ich, schon am Rande gesprochen, weil es so spannend war. Oder ist. Man hat sich dann entschieden, oder wie gesagt, darüber kann man zumindest diskutieren, die Subventionen für den Ironman von Nizza und den Ultra Trail Mont Blanc, den UTMB gestrichen, wo ich sage, ja, ich verstehe es, bin ich auch prinzipiell d'accord, aber die haben halt schon Touris gelockt. Das kann man über Nizza Rugby nur bedingt sagen und man muss natürlich auch in Fairness sagen, Nizza bekommt, also der Verein, bekommt schon, oh, ich will nicht lügen, aber fast 5 Millionen Euro im Jahr in öffentlichen Geldern. Ne? Bis jetzt wohnen fast 20 Millionen Euro, also naja, gut, 16 Millionen Euro, in an Subventionen in den Verein gesteckt in den letzten Jahren. Beziehungsweise auch allein schon in das Maurice Volo, wo sie ja spielen. Und ich meine, so dieser Vergleich, ne, Provence Rugby, haben mit einem absolut grottigen Sportplatz angefangen und haben sich halt alle zwei, drei Jahre irgendwie eine neue Tribüne hingezimmert. Und guckt euch das Ding jetzt an. Ja, das Maurice David gehört zu den besten Stadien der Pro D2. Und das hat man in Nizza halt verpasst und an sehr komischen Stellen subventioniert. Und dann gibt es ja zwei Themen. Nämlich erstens, dass die Stadt dem Verein für 85 Millionen Euro ein neues Stadion baut über die nächsten Jahre. Aber eben auch der Punkt ist, man will für die kommende Saison, nicht eben erst am Ende der kommenden Saison, sondern für die kommende Saison eine neue temporäre Tribüne mit, ich weiß gar nicht ganz genau, 1400 Plätzen und ein paar Logen. Und wenn die Stadt das finanziert hätte, dann wäre es eben erst am Ende der kommenden Saison fertig geworden. Das war Jean-Baptiste Aligier aber nicht genug, weil sonst müsste er selber Geld investieren. Und das will er ja nicht. Und hat wohl Eric Ciotti vor dem Relegationsspiel gegen Mont-de-Marsan angedroht, wenn er keine direkte Zusage dafür kriegt, dass die neue Tribüne vor der kommenden Saison fertig ist, dann wird er dafür sorgen, dass seine Spieler den Bus gar nicht verlassen. Und daraufhin hat Eric Ciotti wohl gesagt, ja, mal schauen. Und hat wohl zumindest die rechtlich möglichen 500.000 Euro überwiesen. Das ging in die beiden Videoleinwände oder die Videoleinwand in Mikrofonanlagen und den Rasen und solche Sachen. Aber hat ihn seitdem, hat er oder hat das Rathaus die Stadt, den Verein geghostet. Er sagt, darauf antworten wir gar nicht mehr. Was ist das denn für eine Art? Und dann eine Woche später hat sich dann der Sportbeauftragte der Stadt geäußert und gesagt, naja, also wir unterstützen den Verein mit allein schon 500.000 Euro für das Stadion diese Saison. Wir sind nach wie vor bereit, in den nächsten 10 Jahren das Stadion zu finanzieren. Aber sorry, aber jetzt kommt auch mal der Punkt, wo die Aktionäre mal ein bisschen Geld reinstecken müssen. Kann nicht sein, dass ein Verein oder ein professioneller Rugbyverein nur von öffentlichen Geldern lebt. Und da hat er ja vollkommen recht. Das stimmt ja, und ich meine, das ist ja kein neues Phänomen bei Jean-Baptiste Aligier. Wie gesagt, Biarritz war ja schon genau dieses Thema, dass er gesagt hat, nein, die Stadt schuldet uns ein neues Stadion. Die Stadt schuldet uns ein neues Stadion. Jede andere Stadt subventioniert ihre Vereine. Also natürlich muss auch Biarritz uns als privaten Investoren der Profiabteilung des Vereins ein neues Stadion bauen. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht noch ein paar Hotels, Tennisplätze und ein neues Trainingszentrum. Was haltet ihr dann davon? Und dieser Streit ist ja dann so weit eskaliert, dass die Stadt gesagt hat, ey, wenn das die Methoden sind, wir haben aus Kulanz eure Strom- und Wasserrechnung gezahlt, machen wir jetzt nicht mehr. Hier ist die Rechnung. Und dann saß der Verein ja über mehrere Wochen ohne heißes Wasser da. Und das war, was für eine absurde Situation für einen Profiverein. Und Jean-Baptiste Aligier kann es halt nicht aus seinen eigenen Methoden. Also er kann es nicht. Er hat 6 Großaktionäre hinter sich versammelt, die auch finanzkräftig sind. Und zu sagen, also sorry, aber ihr könnt jetzt wirklich nicht dieses, wenn es euch so wichtig ist, offensichtlich. Und ich verstehe es ja sogar, es ist wichtig. Das Maurice Volo ist ein kleines Stadion. Und aktuell ist ja sogar der Punkt, dass sie nicht mal Tickets verkaufen, weil sie sagen, das lohnt sich gar nicht mit den Ordnern, die wir anstellen müssten. von daher verstehe ich vollkommen, dass der Verein sagt, wir brauchen ein paar mehr Plätze, wenn wir hier Zweitliga-Rugby spielen wollen. Also ja, klar, na gut, muss man ein Budget aufstellen, das zu den 4 oder 5 Größen der Liga gehört? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber selbst wenn man nur mittelgroße Brötchen backen will, dann muss man vielleicht schon irgendwie gucken, ja, vielleicht mit den 3.500 Plätzen, die wir da haben, kommen wir nicht ganz hin. Verstehe ich vollkommen. Bin ich voll dabei. Ich meine, das, was die ADR, die vormals DNACG jetzt vorwirft und sagt, ey, also euch fehlen hier Einnahmen von 4,7 Millionen Euro, die ihr einkalkuliert habt, das sehe ich nicht. Also das halte ich doch für sehr optimistisch, dass sie von einer Tribüne mit 1.400 Plätzen und ein paar Logen fast 5 Millionen Euro Umsatz machen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, da sind wir wieder bei dieser typischen Mal-3-Rechnung, die DNACG gerne bei Rugby-Vereinen anwendet. Du sagst also, du hast die Summe von X und auf Nummer sicher zu gehen, rechnen wir das einfach mal 3. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Das halte ich für wahrscheinlich, aber 5 Millionen Euro für eine Tribüne mit, oder für eine temporäre Tribüne mit 1.500 Plätzen, unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird halt wirklich eher so im Bereich 1,2 Millionen Euro oder was auch immer liegen. Das halte ich für realistisch, gerade wenn eben ein paar Logen dabei sind, weil aktuell so richtig Logenplätze haben sie ja nicht. Sie haben auf der Tribüne einen abgetrennten Bereich auf der Haupttribüne, aber das als Logen zu bezeichnen, nicht ganz. Ja, in jedem Fall, je nach Rechnung, Vermatin und Nice-Matin, die großen Tageszeitungen der Region, rechnen damit, dass ungefähr 2,5 bis 3 Millionen Euro fehlen für die kommende Saison. Wie gesagt, die DNACG bzw. ADR rechnet mit einer Fehlsumme von 4,7 Millionen Euro. Die Wahrheit ist sicherlich mehr an den Zahlen der beiden Tageszeitungen dran. So oder so, aber eine Finanzlücke von 2,5 Millionen Euro ist nicht ganz so einfach zu schließen. Wie gesagt, das ist das Maximum an Subventionen und ich möchte das an der Stelle halt nochmal sagen, weil es ist jetzt ist ja nicht so, dass der Verein keine Subventionen kriegt. Der Verein kriegt Subventionen von der Stadt Nizza, von der Metropolregion Nizza und von der Region, also von dem Bundesland. Insgesamt in Höhe von fast 4 Millionen Euro in diesem Jahr. Sogar ein bisschen mehr, weil die Stadt ja nochmal extra 500.000 Euro für die Renovation des Stadions oder der Videoleinwände und so weiter hinzugefügt hat. Und man hat sich ja in den letzten Jahren nicht wirklich um Sponsoren bemüht. Man hat einen sehr teuren Kader, auch für die kommende Saison, da führt nicht wirklich einen Weg dran vorbei, dass man einen sehr, sehr teuren Kader hat, aber so richtig, also richtig ein ökonomischer Gegenwert steht halt überhaupt nicht dahinter. Und ich meine, wir auch. Also, dass Nizza auf Mittelstrecke ein Verlustgeschäft sein wird, das musste allen klar sein. Gar keine Frage. Also, ich rechne nicht damit, dass dieser Verein mittelfristig profitabel sein wird. Dafür hat der Verein einfach zu große strukturelle Probleme. Sei es, wie gesagt, Mangel an Stadioninfrastruktur, Mangel an Ticketeinnahmen, teure Lebensunterhaltungs- und Lebensunterhaltskosten in Nizza, die einfach auch ein Faktor sind, wenn du Spieler rekrutierst, weil du musst denen ja entweder die horrend hohen Mieten bezahlen oder genug Gehalt, damit sie die Mieten bezahlen können. Auch das ist ein relativ großer Faktor. Und dann kommt auch dazu, dass Nizza trotz der diversen Top-Teams, die Stadt hat, und die Stadt hat einige Top-Teams, vor allem wenn du jetzt noch irgendwie Großraum Monaco mit einbeziehst, aber so richtig Eine Sportstadt ist Nizza nicht. Nizza ist vielleicht die fünftgrößte Stadt Frankreichs, aber was das sportliche Interesse angeht. Aber wie gesagt, der Fußballverein der OGC Nice hat vorletzte Saison noch europäisch gespielt, hat das Stadion nicht vollgekriegt. Muss man halt auch irgendwie festhalten. Ne? Es gibt eine lebendige Ultraszene im Fußball, aber darüber hinaus, so diese Casuals, die gibt es einfach nicht. Ich meine, das hat auch seine Gründe, weshalb Toulon zum Beispiel nicht mehr in Nizza spielt. Sie haben Nizza Stadion einfach nicht vollgekriegt, weil sich die Leute in Nizza nicht für oder nicht übermäßig für Sport interessieren. Ist halt nicht die Stadt dafür. Und das ist auch okay. Oder sagen wir mal, zumindest für andere Sportarten, weil das muss man halt schon sagen, zum Ironman und zum UTMB sind die Straßen schon voll, weil man natürlich auch sagen muss oder die Frage stellen muss, wie viele davon sind Einheimische? Und dann ist natürlich auch wieder diese Subventionsfrage, brauchst du diese Touristen oder gibt es auch genug andere? Ist Nizza nicht auch einfach genug Touri-Region, dass sie diese Sporttouristen gar nicht brauchen? Auch eine faire Frage. Ich meine, letzten Endes muss Nizza auch nur attraktiv genug sein, dass die Leute, die sich Monaco nicht leisten können, sich nur Hotelzimmer in Nizza leisten können. Aber ja, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Am Freitag, diesen Freitag, was ist es dann, der 24., geht es vor die Finanzaufsicht, um den Verhalt zu verhandeln. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben bis dahin das Geld aufgetrieben und können Sicherheiten hinterlegen und dann spielen sie in der kommenden Saison zweitklassig, aber wahrscheinlich im Jahr darauf nicht mehr. Die andere Möglichkeit ist, dass Mont-de-Marsan der, ja, ich wollte gerade sagen, der lachende Dritte ist, aber ich glaube gar nicht mal, dass sie so groß lachen, weil die Wahrheit ist natürlich auch, jetzt ist fast zu spät, um Zweitligakader zusammenzustellen. Ja, sie haben einen anständigen Kader für die dritte Liga zusammengestellt. Wir haben ja vor 2 Folgen drüber gesprochen. Aber ist der Kader auch gut genug für die Pro de Deux? Und dann stehst du halt wieder vor der gleichen Saison wie die letzte. Und das letzte Mal, dass es das passiert ist, war das war DAX 2016. Da war es ja auch so, dass mitten in der Sommerpause dann Lille nicht aufsteigen konnte und DAX daraufhin nicht abgestiegen ist. Und im kommenden Jahr sind sie dann trotzdem sang- und klanglos abgestiegen. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Natürlich werden sie sich jetzt mal freuen, aber muss man natürlich schauen, was das sportlich am Ende für die Liga heißt. So oder so. Bin ich sehr gespannt, was ihr von dem Thema Nizza haltet, wie ihr vielleicht, ob ihr die Vereinsführung auch ganz anders seht und sagt, natürlich muss die Stadt hier Geld reinstecken. Wäre auch eine spannende Perspektive, wenn ihr das begründen könnt. Was ist, wenn ihr das begründen könnt? Es gibt ja sicherlich gute Argumente dafür. Wir haben hier im Podcast ja schon auch immer mal wieder darüber geredet, dass es gerade für kleinere Städte absolut wichtig ist. Ich meine, Narbonne, wie gesagt, als sie damals abgestiegen sind, sind die Umsätze in der Innenstadt um fast 60% eingebrochen. Kein Witz. Die Zahlen hat die lokale Handwerkskammer vorgelegt. Weil ja klar, die Leute gehen halt sie gehen nicht mehr in eine Markthalle essen und vom Spiel und gehen nicht zum Stadion, sondern, naja, ne, also unter anderem. Es hat durchaus seine Faktoren. Agen war es genauso, dass die Stadt ökonomisch vom Abstieg sehr betroffen war. Und da gibt es berechtigte Ängste. Nizza zählt, glaube ich, aber nicht zu diesen Städten. Ich glaube nicht, dass ein Abstieg von Nizza Rugby die Identität oder die wirtschaftlichen Fähigkeiten der Stadt beeinflusst. Nizza hat genug Probleme, aber das gehört sicherlich nicht dazu. wie dem auch sei. Ich wäre zumindest neugierig, was ihr darüber denkt. Vielen Dank, dass ihr es die letzte halbe Stunde mit mir ausgehalten habt. Und wir hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich wieder vollzählig und mit einem Top 14 Rück- und Ausblick. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlán, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.